Da flitzen immer Bits und Bytes durch die Lines.
Die ultimative Cash-Maschine.
Sogar Warren Buffett deutlich überholt.
Skin in the Game ist unverzichtbar.
Zeitweise wirklich der Meinung, dass die Aktie 50% unter ihrem intrinsischen Wert notieren würde.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich wieder Immobilien, Infrastruktur und Energie im 1-Billion-Dollar-Maßstab. Den zweiten Teil unseres Deep Dives in die DNA von Brookfield, dem weltgrößten Alternative Assets Manager. Wie 1899 alles anfing mit Straßenbahnen in Sao Paulo und mit welcher Idee ein junger Mann namens Bruce Flatt aus einem schlingernden Bauchladen dann eine erfolgreiche Investmentgesellschaft zimmerte, das haben wir im ersten Teil schon geklärt. Heute geht's nun ganz konkret um die krassesten Brookfield-Deals der letzten 20 Jahre, um die 5 Brookfield-Aktien und natürlich darum, was wir als Privatleute vom kanadischen Warren Buffett lernen können. Und auch heute bin ich nicht allein, sondern gemeinsam mit Katharina Brunsendorf, unserer Head of Content hier bei Scalable Capital. Hallo Katharina.
Hallo Christian. Ja, beim letzten Mal, da haben wir nicht nur über die Geschichte, sondern auch über 2 ganz strategische Eckpfeiler von Brookfield gesprochen. Einerseits den Fokus auf physische, greifbare Vermögenswerte, eben Infrastruktur, Immobilien, erneuerbare Energien und andere Real Assets. Und diese Assets, die teilen kritische Eigenschaften. Sie erbringen essentielle Dienstleistungen mit weitgehend preisunelastischer Nachfrage, verfügen über hohe Eintrittsbarrieren durch regulatorische Rahmenbedingungen oder einzigartige Standorte und generieren nachhaltige, langfristige Cashflows mit hohen operativen Margen. Der entscheidende Vorteil, viele dieser Assets besitzen eingebaute Inflationsschutzklauseln in ihren Verträgen oder Regulierungen, die automatisierte Preisanpassungen ermöglichen. Und andererseits aber auch die mehrgleisige Strategie von Brookfield, neben eigenem Geld auch Kapital von anderen Investoren zu investieren und auf diese Weise mehrfach zu profitieren am Wertzuwachs des Investments und an Management- und Performancegebühren aus dem verwalteten Geld.
Ja, wichtiger Unterschied übrigens zu Berkshire Hathaway, denn wenn man den Versicherungsbereich, der ja speziell ist, mal außen vor hält, dann investieren die tatsächlich nur eigenes Geld. Aber im Brookfield-Imperium wird eben Geld von Dritten eingesammelt und verwaltet. Und dafür nutzt Brookfield eben nicht nur Spezialfonds, sondern eben auch sogenannte Partnerships, die an der Börse notiert sind und die übrigens auch im Scalable Broker handelbar sind. Und genau die wollen wir jetzt mal unter die Lupe nehmen, wobei wir mit einem der Megatrends schlechthin anfangen, Energie. Womit jetzt aber nicht Öl und Gas gemeint sind. Es geht also nicht um Drill, Baby, Drill, sondern es geht um Strom aus nicht fossilen Quellen.
Genau, wir starten mit Brookfield Renewable Partners, BEP. Und Flatt, der war quasi grüner Investor, bevor es cool war, denn er kannte früh, dass Wasserkraftwerke quasi die Keimzelle von Braskan, so hieß Brookfield ja vorher, die ultimative Cash-Maschine ist. Einmal gebaut, haben sie 100 Jahre lang gehalten bei minimalen Kosten. Und die Grenzkosten für die Stromerzeugung, die sind quasi null, sobald dann der Damm eben auch steht. 2005 bis 2010 kaufte Brookfield systematisch alte Wasserkraftwerke von Papierfabriken oder Aluminiumhütten, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Und weitere Deals der Firma, wir schauen ins Jahr 2014. Da litt Irland noch unter den Folgen der Finanzkrise, als Brookfield das Windportfolio des staatlichen Versorgers Bord Gáis Energy erwarb. Und da denkt man sich, okay, jetzt 2014 in einem Krisenstaat dann irgendwie in Windenergie investieren. Aber Brookfield hat eben erkannt, Der Wind in Irland, der weht stärker als fast überall sonst in Europa und das eben auch fast unabhängig, also unabhängig von den politischen Risiken. Schauen wir weiter auf einen weiteren Deal in 2017. Da war der Solarriese SunEdison unter seiner Schuldenlast zusammengebrochen und die Aktien der Solarparktochter Terraform Power und Terraform Global, die waren im freien Fall. Und BEP, die griff im Rahmen des Chapter 11-Verfahrens zu und wurde über Nacht zu einem der weltweit größten Bestandshalter von PV-Anlagen.
Da sehen wir auch schon wieder was wir in Folge 1 am Beispiel dieses Olympia- und York-Desasters gesehen hatten. Der erste große Deal von Bruce Flatt, damals als junger Mitarbeiter von Brookfield Properties, nämlich Immobilien aus einer Notsituation zu günstigen Preisen zu erwerben. Dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind oder in Schieflage sind, sich auf die tatsächliche realwirtschaftliche Substanz von Assets zu fokussieren. Ja, und dann wird man eben über Nacht mit einem mutigen Angebot, für das man eben auch das notwendige Geld sofort verfügbar haben wird, gleich einer der weltgrößten Bestandshalter von PV-Anlagen. Das ist eben das Erfolgsgeheimnis, die DNA von Brookfield. Und dann zuschlagen, wenn andere irgendwas loswerden wollen. Na, das haben sie dann auch nochmal 2022 gemacht. Da haben sie nämlich gemeinsam mit der Uranmine Cameco, ja auch börsennotiert, den Kernkraftspezialisten Westinghouse übernommen. Der war 2017 in die Insolvenz gerutscht und dann von einer anderen Brookfield-Einheit saniert worden. Da kommen wir gleich noch drauf. Umweltschützer sind natürlich schockiert gewesen, ja, aber Brookfields Kalkül war rein mathematisch, um das Netz stabil zu halten, auch dann, wenn die Sonne nicht scheint, ja, um auch dann eben Strom zu haben, zum Beispiel für KI, braucht man eine Grundlast. Und ja, Kernkraft ist eben CO2-frei. Brookfield hat darauf gewettet, dass die Welt die Atomkraft wiederentdecken würde, eben vor dem großen KI-Boom schon. Und man hat Recht damit bekommen. Und heute, 2026, ist dieser Deal natürlich ein strategisches Meisterwerk. Und Investoren zweifeln nicht mehr wirklich daran, dass in dieses Portfolio mit Windkraft, mit Solar, mit Wasserkraft eben auch die Kernkraft hineingehört. Natürlich, wenn wir schon über KI sprechen, 2024 dann der erste große Deal mit Microsoft, Abnahmevertrag für erneuerbare Energien, also so ein PPA, Power Purchase Agreement, einer der größten Verträge der Geschichte. Und jetzt hat man die Wertschöpfungskette zuletzt noch mehr erweitert, nämlich mit Neoen aus Frankreich, übrigens früher mal börsennotiert, den Weltmarktführer bei großen Batteriespeichern erworben, beispielsweise diese Big Battery in Australien. Auch das Leuchtturmprojekt gehört also inzwischen zum Reich von Brookfield Renewable. Insgesamt haben die momentan eine Kapazität von 46 Gigawatt zur Erzeugung von nicht fossilen Energien und in der Entwicklungspipeline, die ja immer so über das nächste Jahrzehnt geht, sind weitere 200 Gigawatt mit drin. Und darüber hinaus hat man halt bewiesen, dass man nicht nur in der Lage ist, diese riesigen Projekte aufzugleisen, sondern damit auch Geld zu verdienen. Denn seit Ende November 2011 ist die heutige Brookfield Renewable Energy durch Zusammenführung mit einem anderen vorher geschlossenen Wasserkraftfonds an der Börse notiert. Und seitdem hat der Aktienkurs in kanadischen Dollar sich per Saldo verdoppelt. Ja, gleichwohl muss man natürlich sagen, BEP-Aktie, die ist gut 40% unter ihrem Hoch von 2021. Dafür kann aber jetzt Bruce Flatt nicht wirklich was, denn 2021 wurden eben diese erneuerbaren Energienaktien rund um den Globus gehypt und von diesem Hype, ja, haben sich viele Aktien nicht erholt. Bei Brookfield Renewable, muss man halt dazu sagen, der Blick auf den Kurs, der ist eigentlich sowieso nur die halbe Wahrheit, denn das Unternehmen schüttet sehr hohe Dividenden aus, eben Cashflows aus den Projekten, um auch den Investoren etwas zurückzugeben. Denn wer in Infrastruktur und auch erneuerbare Energien ist ja Infrastruktur investiert, der will laufende Cashflows sehen, auch als Privatanleger. Dividendenrendite hier liegt bei über 5%. Und wenn man jetzt mal diese Dividenden nach dem Total Return Prinzip da reinrechnet, also so tut, als wenn die Dividende sofort wieder am Tage des Zuflusses in die Aktie investiert worden wäre, ähnlich wie das der DAX auch macht, dann käme man seit Börsenstart 2011 auf eine Versechsfachung. Also eine Rendite von 13% per annum im Durchschnitt. Und daran partizipiert eben auch die Muttergesellschaft Brookfield Corporation, und zwar gleich dreifach. Erstens Managementgebühren, zweitens Performancegebühren, drittens 48% von Brookfield Renewable gehören der Muttergesellschaft Brookfield Corporation. Also, die zeigen, man kann mit diesen Projekten Geld verdienen, und das ist ja etwas, was für uns in Deutschland nicht so ganz vertraut ist. Denn wenn wir auf erneuerbare Energien an der Frankfurter Börse gucken, stellen wir fest, dass sehr viele Gesellschaften da eine Bauchlandung erlebt haben, auch weil sie vielleicht zu klein sind. Und diejenigen, die dann wirklich das Geschäft erfolgreich skaliert haben, tja, die wurden irgendwann weggekauft, wie beispielsweise eine Encavis vom Private Equity Riesen KKR. Und insofern, wenn man sich als Privatanleger, als Privatanlegerin an erneuerbaren Energien beteiligen möchte über eine börsliche Struktur, dann ist Brookfield Renewable Energy eine Option.
Mit einem Problem,
diese Partnership-Struktur, die Bruce Flatt in den Nullerjahren aufgesetzt hat, die ist zugeschnitten auf kanadische Investoren. Für uns hierzulande ist sie steuerschädlich, beziehungsweise vielfach auch gar nicht mehr so einfach verwahrfähig. Und das trifft auch Investoren in vielen anderen Ländern außerhalb von Kanada, weshalb Brookfield vor einigen Jahren so eine Spiegelstruktur nach US-amerikanischem Recht eingeführt hat, die Brookfield Renewable Corporation, die also 1:1 die Assets der kanadischen Partnership des Ursprungsunternehmens abbildet. Und diese Brookfield Renewable Corporation, die wiederum ist dann auch in Deutschland, auch im Scalable Broker handelbar, wird allerdings interessanterweise rund um den Globus rund ein Drittel teurer bepreist als die Partnership. Ja, ist eben das, was wir an der Börse manchmal sehen, ein Aufgeld für Investierbarkeit, für Liquidität, haben wir ja zum Beispiel auch bei einer Sixt-Aktie, wo die liquiden Stammaktien ebenfalls rund 30% teurer sind als die Vorzugsaktien, obwohl die Vorzugsaktien denselben Anteil am Kapital verbriefen und überdies auch noch eine höhere Dividende bieten.
Ja, dann schauen wir in den nächsten Part, Brookfield Infrastructure Partners, kurz BIP. Und ähnlich wie das Renewable Energy Business ist auch die Infrastruktursparte von Brookfield gegliedert, deren Ausgründung als Brookfield Infrastructure Partners schon 2009 stattgefunden hat. Das wiederum war ein perfektes Timing, denn die Finanzkrise, die tobte und BIP hat die Scherben aufgesammelt. Und eben mitten in der Panik, als niemand investieren wollte, griff BIP zu und übernahm ein Portfolio an Häfen und an Schienenwegen vom kollabierten australischen Investor Babcock und Brown. Und man sicherte sich somit Häfen in Europa und Australien zu Spottpreisen. Ein Analyst sagte damals, Brookfield hat nicht nur die Häfen gekauft, sondern die Schlüssel zum globalen Handel gestohlen. Oder eben es aber auch mit Warren Buffetts Worten zu sagen, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Funktioniert hier natürlich nur so gut, weil sie eben entsprechendes Kapital haben und auch eine Struktur, die das Ganze verwalten und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig weiterentwickeln kann, weil das braucht es nämlich eben auch. Und 2017, da kehrte BIP zu den brasilianischen Wurzeln zurück und erwarb NTS. Nova Transportadora do Sudeste. Ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache. Sie sind Betreiber von Erdgas-Transportpipelines im Südosten des Landes und NTS transportiert Erdgas über eine rund 2000 Kilometer langes Pipeline-System und verbindet die Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo und Minas Gerais, die zusammen für etwa 50% des brasilianischen Gasverbrauchs stehen. Und Brasilien steckte 2017 in einer politischen Krise. Korruptionsskandale erschütterten das Land. Und während andere US-Investoren flüchteten, schickte Brookfield seine Teams nach Rio. Also auch hier wieder ein bekanntes Muster. Und ja, Infrastruktur ist eben auch Technologie, beispielsweise die Mobilfunktürme. Wir haben es im Intro von Teil 1, hast du einen Deal mit angesprochen. Denn BIP hat 2002 gemeinsam mit Digital Bridge 51% des Funkturmgeschäfts von der Deutschen Telekom erworben. Und GD Towers, also die größte Funkturmgesellschaft in Deutschland und in Österreich, die betreiben rund 40.000 Funkmastandorte in Deutschland und Österreich. Und ja, die Deutsche Telekom ist Ankermieter. Das heißt wiederum auf der anderen Seite, BIP erhält über Jahrzehnte hinweg garantierte Mietzahlungen von der Telekom, damit diese ihre Antennen auf den Masten lassen können. Und gleichzeitig kann die Infrastruktur aber auch für andere Mobilfunkfirmen vermietet werden und eben nochmal weiteres Geld eingesammelt werden.
Ja, spannender Deal, nicht nur, weil eben Deutsche Telekom, deutsches Unternehmen da involviert ist, ja, weil wir letztendlich damit ja über Brookfield auch telefonieren, sondern weil man da so ein paar Elemente erkennt, die eben zentral sind, auch für die Handschrift von Bruce Flatt. Erstens Inflationsschutz, ja. Meistens sind die Mietverträge mit der Telekom beziehungsweise anderen Mobilfunkanbietern eben an die Inflation gekoppelt. Wenn das allgemeine Preisniveau steigt, dann steigen auch die Einnahmen von Brookfield und damit auch den Aktionären von Brookfield Infrastructure Partners. Zweitens, diese hohen Eintrittsbarrieren. Ja, 40.000 neue Standorte für Funktürme genehmigt zu bekommen, das wäre eigentlich auf den Schlag nicht so möglich. Das heißt, Brookfield hat hier gemeinsam mit dem Wettbewerber Vantage, war ja auch mal Vodafone, kurze Zeit an der Börse, jetzt übernommen von KKR. Die haben mit denen zusammen ein Duopol. Da kommt jetzt kein Dritter, der einfach sagt, hey, ich habe jetzt 100 Milliarden und ich baue jetzt irgendwo in Deutschland nochmal 40.000 Funktürme quer übers Land verteilt. Ja, also das ist so dieser Burggraben von Infrastruktur, der an dieser Stelle fassbar wird. Wir haben ja bei Coca-Cola über einen anderen Burggraben gesprochen. Da hat ja Warren Buffett mal gesagt, also selbst wenn man ihm 100 Milliarden geben würde, um sowas aufzubauen wie Coca-Cola, er würde sagen, behalt das Geld, kriegt man nicht mehr hin. Und ähnlich ist das hier bei der Infrastruktur. Und das dritte große Thema, diese Bezugnahme auf das Digitale. Brookfield hat eben sehr früh erkannt, dass, Achtung, jetzt kommen irgendwie 5 Euro ins Phrasenschwein, Daten das neue Öl sind. Ja, natürlich braucht es auch weiterhin Öl, aber die Bedeutung von Daten haben sie sehr früh erkannt, die Bedeutung von datenbasierten Geschäftsmodellen und von Infrastruktur für Daten. Und diese Funktürme sind eben die physische Voraussetzung dafür, dass mobiles Internet und KI-Anwendungen und dieses ganze digitale Business tatsächlich funktioniert. Das wollen wir ja nicht vergessen. Da flitzen immer Bits und Bytes durch die Lines, ja, und durch das Orbit. Aber am Ende müssen da irgendwo physische Flöcke eingeschlagen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht eben Brookfield, vor allem mit Brookfield Infrastructure Partners. Und natürlich sind sie dementsprechend dann auch bei KI-Infrastruktur aktiv, ja. Microsoft, Alphabet, die bauen halt die KI-Software, die Large Language Models, brauchen aber natürlich auch jemanden, der sich um die Hardware kümmert, also Strom, Kühlung, Gebäude, Netze. Das ist dann wiederum Brookfield Business. Die haben zum Beispiel mit Compass Data Centers ein Unternehmen im Portfolio, das wirklich im kompletten Stil ganze Rechenzentren auch baut für eine Amazon oder eine Alphabet. Sie haben sich gerade mit Bloom Energy verpartnert, 5 Milliarden Dollar Deal über brennstoffzellenbasierte Systeme, wenn es eben darum geht, Rechenzentrum dezentral, also netzunabhängig mit Energie zu versorgen. Denn das ist ja so ein Bottleneck. Die Stromnetze kommen einfach nicht mit. Und auch da sind sie entsprechend positioniert. Ich will jetzt gar nicht über diese großen Investitionsinitiativen, die dann auch von der Trump-Administration mit aufgegleist wurden, sprechen, wo natürlich dann immer irgendwo Nvidia dabei ist, wo dann mit dreistelligen Milliardenbeträgen um sich rumgeworfen wird. Da muss man bisweilen auch mal gucken, was davon realistisch ist. Aber wenn da etwas gebaut wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass im Backend Brookfield oder irgendeine Einheit von Brookfield, wie zum Beispiel Brookfield Infrastructure Partners, auch mit dabei sind. Auch hier können wir sagen, dieses Infrastrukturgeschäft, das machen sie richtig gut. Seit September 2009 hat sich die Aktie von BIP wiederum in kanadischen Dollar mehr als versiebenfacht. Und auch hier gibt satte Dividenden von aktuell 5%, so wie Infrastrukturinvestoren das gerne wollen. Und wenn man die wiederum einrechnet und reinvestiert, dann kommt man seit 2009 auf eine Versechzehnfachung. Und damit hat dann diese olle Infrastruktur, ja, angefangen wirklich mit Straßen und Häfen, ähnliche Renditen gebracht wie, Achtung, der Nasdaq 100. Und so wie Brookfield Renewable ist auch Brookfield Infrastructure über eine US-amerikanische Spiegelstruktur im Scalable Broker auch handelbar. Ja, auch hier wird die US-Aktie gegenüber der kanadischen Partnership mit einem Aufgeld gehandelt, das aktuell etwas unter 30% liegt. Und auch hier ist die Muttergesellschaft beteiligt. Brookfield Corporation hält 27% an Brookfield Infrastructure. Und auch hier nochmal der Hinweis, natürlich für das Asset Management stellen Sie nochmal extra Rechnungen jedes Jahr und für die gelungenen Deals sowieso.
Ja, und dazu ist Brookfield über die Brookfield Business Partners im Private Equity Business tätig, also in der außerbörslichen Finanzierung und Entwicklung von Unternehmen. Und über einen Poster-Deal, Christian, da hatten wir ja schon gesprochen.
Ja, das ist die Sanierung des Kernkraftspezialisten Westinghouse. Und als Brookfield Business Partners hier 2018 zugegriffen hat, galt Kernkraft immer noch weitgehend als erledigt und der Verkäufer, der japanische Konzern Toshiba war das übrigens, ja, der wollte das Unternehmen nur noch loswerden, nachdem sie sich durch Qualitätsmängel in immense Probleme involviert hatten. Und dann war das wirklich zunächst für Brookfield Business ein reines Sanierungsgeschäft. Man musste insbesondere die Wartungseinheit komplett neu strukturieren, was man allerdings dann relativ zügig geschafft hat. Und so ein Wartungsgeschäft ist ja großartig. Das ist wie so ein Abo. Das generiert nämlich stabilen Cashflow. Und dazu, wir haben schon drüber gesprochen, rückte eben Kernkraft weltweit, außer in Deutschland, als CO2-freie Grundlastenergiequelle wieder in den Fokus. Und da hatte man dann den führenden Technologieanbieter der westlichen Welt. Und wie das halt so ist bei Private Equity, die Unternehmen werden nur über einen gewissen Lebenszyklus begleitet. 2018 hatte man zugegriffen und 2023 hat man dann eben die Hälfte an eben Cameco, die Uranminie, und an Brookfield Renewable weiterverkauft. Übrigens zum doppelten Unternehmenswert. Kann man natürlich auch kritisch sehen und war damals auch ein Punkt, weil man hat gesagt, naja, es ist ja im Grunde ein bisschen so ein In-sich-Geschäft. Ja? Mhm. Der eine Brookfield Partnership Fund, ja, nämlich Brookfield Business verkauft an den anderen, nämlich Brookfield Renewable. Naja, das sieht so ein bisschen danach aus, als bastelt man sich die Performance. Ja, ist ein Vorwurf, den Brookfield sich gefallen lassen muss. Allerdings müssen wir natürlich auch sagen, wenn wir sehen, was so in den vergangenen 2 Jahren, also nach diesem Deal, in der KI-Branche für Kreislaufgeschäfte offenbar geworden sind, naja, da war das damals noch auf einem ganz anderen Level. Trotzdem sicherlich einer der spannendsten Deals. Und dann ein anderer Deal von Brookfield Business Partners, den wir im Vorspann der ersten Folge auch schon ganz kurz angeteasert haben. Das war eben GrafTech International, ein Hersteller von Graphitelektroden für die Stahlproduktion. Also auch sowas furchtbar Unglamouröses, was dann aber zu einem der erfolgreichsten und profitabelsten Private Equity Deals aller Zeiten wurde, eben weil man das Unternehmen in einer wahnsinnig schwierigen Situation erwerben konnte, durch operatives Geschick und den Anstieg der Stahlpreise, dann schon 2019, 4 Jahre nach dem Erwerb, an die Börse bringen konnte, mit einer Bewertung von $4 Milliarden. Das war also wirklich ein Vervielfacher. Echtes Eigenkapital soll Brookfield damals nur 15 Millionen investiert haben, also brutal. Und ja, man muss auch sagen, nur gut, dass Brookfield Business Partners relativ bald den Großteil dieser GrafTech-Beteiligung abgestoßen hat. Denn inzwischen ist der GrafTech-Kurs fast 90% unter dem IPO-Preis. Ne? Das ist also hier definitiv abkassiert und weggerannt. Nicht gut für den Kapitalmarkt, für die Investmentkultur, aber wenn wir es jetzt rein aus der Perspektive von Brookfield Business Partners sehen, ein guter Deal für den Moment. Allerdings muss man auch sagen, zu oft darfst du solche Deals auch nicht machen, weil dann kauft dir niemand mehr was ab, wenn du was an die Börse bringen willst. Ist also definitiv ein Thema, was dann im Nachgang sicherlich auch bei Brookfield intern eher kontrovers diskutiert wurde. Denn das Unternehmen lebt natürlich von seiner Reputation am Kapitalmarkt.
Ja, und das ist ein Case, das ist für Brookfield da nochmal glimpflich ausgegangen, aber lass uns auch mal über 2 Themen sprechen, da lief es halt eben nicht so glatt. 2020 hat BBU ja eine Mehrheitsbeteiligung an Indostar, einem indischen Finanzdienstleister für eben gewerbliche Fahrzeuge, gekauft. Und 2022 kamen dann schwerwiegende Mängel bei der Kreditvergabe ans Licht und es mussten massive Rückstellungen für Ausfälle gebildet werden und Brookfield Business musste kräftig Kapital nachschießen, um dann die Firma vor dem Kollaps zu retten. Und weil Indostar nach wie vor gelistet ist, da sieht man, den Einstandspreis, den haben sie noch lange nicht wieder erreicht.
Ja, dennoch, in Summe muss man sagen, hat das Private Equity Geschäft Brookfield Business Partners Wert generiert, inklusive der übrigens im Vergleich zu den anderen Gesellschaften recht bescheidenen Dividenden. Liegt die Aktie seit dem Listing 2016 rund 150% im Plus, ist hierzulande nicht handelbar, muss ich sagen, macht aber auch nicht allzu viel, denn gemessen an der Performance anderer Private Equity Aktien ist das, was Brookfield hier abgeliefert hat, eher enttäuschend. Wenn wir beispielsweise auf den Branchenprimus schauen, auf KKR, deren Aktienkurs hat sich seit 2016 verzehnfacht. Allerdings muss man sagen, stattliche Gebühren für das Asset Management und die Performance, wie bei GrafTech, die hat Brookfield natürlich trotzdem kassiert. Tja, jetzt haben wir 3 von diesen Einheiten durchgesprochen, also Brookfield Renewable, Brookfield Infrastructure und Brookfield Business, aber das ist nur ein Ausschnitt aus dem Brookfield Imperium. Da gibt's noch eine ganze Menge mehr. In den institutionellen Fonds für erneuerbare Energien, Infrastruktur, Private Equity und vor allem Immobilien, da ist deutlich mehr Geld investiert als in diesen handelbaren Entities. Und häufig treten diese eben zusammen mit der Muttergesellschaft und oder den anderen gelisteten Einheiten als Co-Investoren auf. Und da haben wir sie wieder, die Kaskaden, die Holdings, die wir schon in Teil 1 bei James Cockwell, dem Vorgänger und Ziehvater von Bruce Flatt, kennengelernt haben, nur eben hier besser interpretiert. Auch für Immobilien darüber hinaus gab es früher eine gelistete Einheit, Brookfield Properties, dort wo eben Bruce Flatts Karriere begonnen hatte, ist allerdings 2021 nach nur 11 Jahren Selbstständigkeit von der Börse genommen worden und wieder voll in die Muttergesellschaft integriert worden. Ist also weiterhin ein sehr essentielles Asset für den gesamten Konzern, ein relevanter Werttreiber, aber, muss man zugeben, auch ein Risikofaktor, denn Brookfield hat zwar alle möglichen Immobilientypen im Portfolio, vom Studentenwohnheim über Logistikzentren bis zum Forschungscampus, aber insgesamt ist man schon recht stark exponiert bei den klassischen Gewerbeimmobilien, also bei Büro und Handel. Und da ist man dann nicht nur in den USA präsent, sondern auch in Europa. Und das bekannteste Objekt ist gleich hier um die Ecke, nämlich der Potsdamer Platz in Berlin. Insgesamt 17 Gebäude wurde 2015 für 1,3 Milliarden Euro übernommen. Auch das allerdings nicht alleine, sondern in einer Partnerschaft mit dem Staatsfonds von Südkorea.
Ja, und wenn wir dann so drauf schauen, was macht Brookfield denn sonst noch, dann schauen wir auf die Oaktree Capital Management, denn die hat Brookfield in mehreren Schritten zwischen 2019 und 2025 übernommen. Oaktree ist ein weltweit größter Spezialist für Distressed Debt, also notleidende Kredite, will eben heißen, Oaktree kauft Schulden von Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken, aber eben einen gesunden Kern haben. Also wieder ganz typisch, Bruce Flatt, eine antizyklische Strategie. Oaktree blüht auf, wenn die Märkte in Panik geraten. Sie kaufen dann ein, wenn andere verkaufen müssen und das eben oft zu massiven Abschlägen. Und per Ende 2025 verwaltete Oaktree in diversen Fonds auf diese Weise über 200 Milliarden Dollar. Die natürlich auch wieder laufende Gebühren abwerfen. Und durch die Übernahme ist Brookfield nun eine One-Stop-Shop für institutionelle Anleger. Sie können über das ganze Spektrum der Alternative Assets mit Vehikeln abdecken, die von Brookfield dann auch verwaltet werden. Und was aber eben bei dem Deal auch noch wichtig ist, Oaktree-Gründer Howard Marks bleibt als Senior Advisor an Bord und er gilt als einer der klügsten Köpfe an der Wall Street. Du hast ja in Teil 1 die CEO-Briefe von Bruce Flatt empfohlen, aber selbst Warren Buffett, der sagt, wenn ich eine Mail von Howard Marks in meinem Posteingang sehe, ist das das Erste, was ich öffne. Und eben Marks ist berühmt für seine Oaktree-Memos. Darin analysiert er nicht nur Zahlen, sondern die Psychologie der Märkte.
Auch die übrigens öffentlich, auch für jede Privatanlegerin, jeden Privatanleger zugänglich. Man kann sich auch sogar in Newsletter-Verteiler eintragen lassen. Dann kriegt man sie fast genauso schnell vermutlich wie Warren Buffett. Und es lohnt sich wirklich immer. Das sind keine heißen Tipps so für den Moment. Das ist kein Stockpicking, sondern Howard Marks schaut sehr, sehr intensiv auf Marktzyklen. Er versucht zu verstehen, wo wir im Marktzyklus sind. Und sein Fokus ist eben extrem Risikokontrolle. Da geht es nicht darum, welche Aktie oder welche Anleihe muss ich jetzt kaufen, sondern es geht darum, wie kann ich mich mit meiner gesamten Asset Allocation so positionieren, dass ich in schlechten Zeiten weniger verliere als der Markt und dadurch am Ende den Markt schlage. Er glaubt nicht daran, dass man den Markt schlägt, indem man in guten Zeiten mehr gewinnt. Ist also absolut kein Momentum-Investor, sondern dieses Thema Marktzyklen zieht sich wirklich durch bei Howard Marks. Und auch es ist einfach unglaublich inspirierend, in diese Gedankenwelt einzutauchen. Viel spannender als so klassische Makroanalysen, weil es eben genau an der Schnittstelle ist zwischen Makromärkten und Psychologie, also Behavioral Finance.
Ja, und was Marx sagt, finde ich total spannend. Man kann nicht vorhersagen, man kann sich vorbereiten. Und ich finde, das gilt für alle eben Anlegende da draußen. Und auch Brookfield bereitet sich vor mit Liquidität, Expertise, Netzwerken. Und wenn Dislocations kommen, Finanzkrise, Covid, Immobilienzyklus, dann ist eben Brookfield bereit. Und Marks Mantra der Second Level Thinking durchzieht Brookfield. Was denkt die Masse? Was denken wir anders? Und wo liegt dann auch die Fehlbewertung? Und 2021 wurde darüber hinaus eine weitere Säule etabliert, Brookfield Wealth Solutions, ehemals Brookfield Reinsurance. Und dieses Geschäft bietet Rentenversicherung, Lebensversicherung, Pensionsrisikotransfers an, ähnlich eben auch wie bei Berkshire Hathaway. Ein Versicherungsgeschäft, das Cashflows generiert, die Brookfield dann in Real Assets wiederum investieren kann.
Ja, ja, die sind sich immer ähnlicher geworden. Das ist wieder eine Parallele, während, wie gesagt, Asset Management für Dritte nicht das Kerngeschäft von Berkshire Hathaway ist. Aber jetzt müssen wir mal durchatmen, oder? Und mal festhalten, das ist ja doch eine ganze Menge. Ja? Was haben wir jetzt? Eigentlich drei Punkte. Erstens, Brookfield kauft und verwaltet Real Assets oder Alternative Assets, wie man es auch nennt. Also alles, was nicht börsennotiert ist. Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energienanlagen, Unternehmensbeteiligung und Unternehmensfinanzierung. Also Private Equity und Private Credit. Zweitens, Brookfield investiert sowohl eigenes Geld als auch und vor allem, muss man fairerweise sagen, das Geld Dritter, das man sich über eine Vielzahl von Vehikeln verschafft. Drei davon sind börsennotiert und mithin für jeder Mann und jeder Frau zugänglich. Der große Rest sind Spezialfonds für Institutionelle wie Staatsfonds oder Pensionskassen. Und drittens, Brookfield verdient sowohl am Wertzuwachs und den Erträgen der eigenen Investments als auch an Management- und Performancegebühren für die verwaltenden Drittgelder. Das ist jetzt nicht nur sehr groß, sondern eben auch sehr komplex und damit auch viel komplexer als jetzt Beispiel wieder bei Berkshire Hathaway, ja, wo es einerseits eben dieses Versicherungsgeschäft gibt und andererseits eben vier Sparten, Energie, Eisenbahn, die ganzen kleineren Tochtergesellschaften und die börsennotierten Beteiligungen, in die man dann eben nur eigenes Geld investiert. Und dass diese Komplexität das jetzt nicht einfacher macht, die Aktie der Obergesellschaft Brookfield Corporation zu bewerten, das ist natürlich auch Bruce Flatt nicht verborgen geblieben. Ja, war zeitweise wirklich der Meinung, dass die Aktie von Brookfield 50% unter ihrem eigentlichen intrinsischen Wert notieren würde, eben wegen dieser Komplexität. Weshalb es 2022 noch eine Strukturmaßnahme gab, nämlich das gesamte Asset Management, also die Verwaltung von Geldern für Dritte, wurde in einer eigenen Gesellschaft namens Brookfield Asset Management gebündelt, die dann auch noch an die Börse gekommen ist. Damit kommen wir dann wirklich jetzt auf diese fünf Aktien. Ne? Wir haben die drei Partnerships, die haben wir ausführlichst durchdiskutiert, beziehungsweise gespiegelt dann Corporations, Renewable Energy, Infrastructure und Business. Dann haben wir eben diesen Vermögensverwaltungsarm Brookfield Asset Management, dessen Aktie seit dem Listing Ende Dezember 2022 auch 60% zugelegt hat, sodass das Unternehmen dann Ende 2025 auf einen Börsenwert von über 80 Milliarden US-Dollar gekommen ist, bei einem verwalteten Vermögen, das zuletzt bei mehr als einer Billion Dollar lag. Ja, damit nennt sich Brookfield Asset Management der größte Alternative Assets Manager der Welt. Wobei das immer eine Definitionsfrage ist. Wenn man auf die Zahlen von Blackstone schaut und ein bisschen anders definiert, könnten die vielleicht auch noch das Recht haben zu sagen, wir sind der Größte. Aber das ist ja erstmal egal. Ja, nochmal wichtig ist, Brookfield Asset Management verwaltet ausschließlich Gelder für Dritte und kassiert dafür Gebühren. Kassiert aber abseits jetzt mal von Beteiligungen an anderen Asset Managern, keine eigenen Investments. Ist also komplett Asset Light. Bilanzsumme von Brookfield Asset Management ist gerade mal 16 Milliarden Dollar. Wie gesagt, die verwalten über 1 Billion. Der Vorteil dabei ist, die Aktie ist jetzt direkt vergleichbar mit anderen Real Asset Managern. Ja, man kann also zum Beispiel auf eine KKR schauen, man kann auf eine Blackstone schauen, man kann auf eine Apollo schauen und das Entscheidende dabei sind natürlich dann die Assets under Management, also wie viel Gelder haben die tatsächlich zu verwalten und was generieren sie daraus für Fees. Wenn man ins Detail reingeht, ist es halt nicht mehr ganz so simpel. Denn häufig ist es bei Private Equity Gesellschaften, Immobilien Investment Gesellschaften so, dass sie Commitments haben von Investoren, also Zusagen, Gelder zu investieren, aber die sind noch nicht abgerufen und die bringen dann natürlich auch keine Gebühreneinnahmen. Deswegen ist die wichtigste Kennzahl eigentlich immer die sogenannten Fee-Bearing Assets Under Management, also das verwaltete Vermögen, was wirklich da ist und was wirklich auch Gebühreneinnahmen bringt. Grundsätzlich, abseits dieser Feinheiten, gilt aber so mit etwa um 10% der Assets under Management werden diese Alternative Asset Manager, wie eben eine Brookfield Asset Management, signifikant höher bewertet als klassische Vermögensverwalter wie BlackRock. Also der größte Asset Manager der Welt, ja, die haben in absoluten Zahlen natürlich auch ein sehr relevantes Private Equity Geschäft, Infrastrukturgeschäft, aber der Löwenanteil des verwalteten Vermögens von BlackRock, der liegt nun mal in, du weißt es genau, iShares, ETFs und dann aktiv verwalteten Aktien- und Rentenfonds. Tja, und da sind die Margen eben deutlich geringer, weshalb BlackRock an der Börse nur in Anführungszeichen 180 Milliarden Dollar wert ist. Rund 1,2% vom verwalteten Vermögen, das per Ende 2025 eben bei über 14 Billionen Dollar lag. Also 1,2% ist die Bewertung von dem, was die Under Management haben. Bei Brookfield Asset Management sind wir bei 8,4%, nämlich 84 Milliarden Market Cap zu 1 Billion Assets Under Management. Eben weil die Margen deutlich höher sind. Und wenn man so ein Asset Management Geschäft gerne haben möchte und wenn es dann Brookfield sein soll, auch eine Brookfield Asset Management ist im Scalable Broker handelbar. Aber es gibt ja noch das Gesamtkunstwerk sozusagen. Die Muttergesellschaft Brookfield Corporation, die hat eigene Investments auf dem Buch, vor allem Immobilien. Die hält Anteile an den Partnerships und den institutionellen Spezialfonds. Die hat das Versicherungsgeschäft und nach wie vor 75% des börsennotierten Asset Management an.
Ja, und die Brookfield Corporation ist das, was als Sao Paulo Tramway Light and Power Company gegründet wurde und später dann Braskan hieß und dann von Bruce Flatt in völlig neue Dimensionen geführt wurde. Und was für Dimensionen das sind, Christian, das zeigt dann jetzt auch nochmal einen Blick auf die Aktie von Brookfield.
Ja, seit 2002 hat der Kurs um gut 2500% zugelegt. Ne? Das ist also eine Ver-26-Fachung. Und dazu kommen dann wieder mal auch die Dividenden. Die sind zwar recht gering, Ausschüttungsquote bei der Mutter nur 25%, Dividendenrendite aktuell 0,5%. Aber ne, wenn man über 20 Jahre immer schön brav alles reinvestiert hat, dann steigt die Gesamtrendite, der Total Return, eben doch noch mal kräftig an, dann haben wir nämlich eine Ver-50-Fachung. Und damit hat Bruce Flatt sogar Warren Buffett deutlich überholt, denn Berkshire Hathaway hat sich währenddessen eben seit 2002 nur in Anführungszeichen verzehnfacht. Allerdings muss man sagen, die waren auch damals eben schon deutlich größer und irgendwann wird es eben mit den exzeptionellen Renditen dann in der Skalierung auch ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt mal auf die vergangenen 5 Jahre schauen, dann ist das Rennen deutlich enger. Brookfield liegt dennoch vorne gegen Berkshire Hathaway mit 130-110%. Wobei man aber auch sagen muss, die Brookfield-Aktie verzeichnet deutlich höhere Schwankungen. Ja, also zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2023 war die Brookfield-Aktie auch dann mal um 40% abgestürzt. Denn anders als Berkshire Hathaway hat Brookfield eben nicht einen mittleren dreistelligen Milliardenbetrag an Cash irgendwo auf der hohen Kante liegen, sondern die setzen bei allen Projekten auch auf Finanzierungshebel. Und als die Zinsen dann eben sprunghaft gestiegen sind, naja, da hat dann die Brookfield-Aktie ähnlich sensitiv reagiert wie zum Beispiel auch Private-Equity-Gesellschaften wie jetzt eine KKR. Insofern ist diese Frage, die auch häufig unter Anlegerinnen und Anlegern in den sozialen Medien diskutiert wird, ob jetzt Brookfield die bessere Berkshire sei, ein bisschen an der Realität vorbei. Es ist einfach eine andere Interpretation dieses Holding-Prinzips, wobei es eben durchaus Parallelen gibt.
Ja, und eine Parallele, das ist die Bewertung des Unternehmens. Die US-Rechnungslegungsvorschriften, die verlangen ja, dass Beteiligungen vierteljährlich zum Fair Value bewertet werden. Und dies führt dann auch zu erheblichen Schwankungen beim ausgewiesenen Gewinn. Ja, darüber hat sich auch schon Warren Buffett in seinen Aktionärsbriefen regelmäßig ausgelassen.
Tja, und was bei Berkshire vor allem die Schwankungen im Aktienportfolio sind, das sind bei Brookfield zum Beispiel die Zinsen. Ja, nehmen wir wirklich mal so ein Exempel. Brookfield besitzt ein Wasserkraftwerk. Davon haben sie ja eine ganze Menge. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann fällt der theoretische Wert dieses Wasserkraftwerks, denn die künftigen Cashflows müssen mit einem höheren Zinssatz abgezinst, diskontiert werden. Und das wird eben dann entsprechend als Verlust erfasst nach den Rechnungslegungsstandards, auch wenn das Kraftwerk ganz normal da steht, weiterhin Energie produziert und damit auch die geplanten Cashflows weiterhin abwirft. Der Verlust ist eben nicht cashwirksam. Dazu kommt natürlich gerade bei diesen kapitalintensiven Anlagen im ganzen Brookfield-Portfolio auch noch das Thema Abschreibung. Und deswegen, ja, gibt's da dann auch wieder eine sogenannte alternative Bewertungsgröße, wo ich ja normalerweise immer so ein bisschen allergisch bin, insbesondere wenn ich das bei so Unternehmen so sehe wie HelloFresh, Adjusted EBITDA oder sonst was. Aber hier haben wir ja quasi auch das Siegel von Warren Buffett drauf, dass man mal ein bisschen abseits der US GAAP-Zahlen gucken muss. Bei Berkshire ist ja die wichtige Kennzahl die Operational Earnings, also die operativen Erträge aus dem Versicherungsgeschäft, den Tochtergesellschaften und den Dividenden. Und das entsprechende bei Brookfield in der Corporation, die KPI, das sind die sogenannten Distributable Earnings. Also das, was tatsächlich cashwirksam an Erträgen hineinkommt und zumindest theoretisch, an Aktionäre verteilt, distribuiert werden könnte. Gebühreneinnahmen, Dividenden von Tochtergesellschaften, Veräußerungserlöse abzüglich allfälliger Betriebskosten und Finanzierungskosten. Und diese Distributable Earnings, die stehen halt in aller Regel, und das ist das Doofe, nicht in den gängigen Aktienscreenern. Das heißt, man muss wirklich in die Quartals- und Jahresberichte reingehen, wenn man Brookfield bewerten möchte. Und dann ist halt auch noch die Frage, ob man die Verkaufserlöse, die ja Einmaleffekte sind, reinrechnet oder rausrechnet. Jedenfalls, die Spanne ist ziemlich weit, wenn wir jetzt mal für die letzten 12 Monate, also auf Basis der Zahlen per Ende September 2025, mehr haben wir Anfang 2026 noch nicht vorlegen, gucken. Naja, dann ist der Gewinn je Aktie nach US GAAP bei 93 Cent. Wenn wir auf die Distributable Earnings schauen, dann sind wir bei 2,27. Und wenn wir auch noch die Verkaufserlöse mit rein berücksichtigen, dann sind wir bei 2,54. Und je nachdem, mit welchem Gewinn du jetzt rechnest, ergeben sich für die Aktie also Bewertungsfaktoren zwischen 20 und über 50. Wobei, wie gesagt, vieles dafür spricht, einfach die Distributable Earnings zu nehmen. Wobei aber gleichzeitig auch klar ist, dieses Unternehmen Brookfield ist deutlich höher bewertet als ein klassischer Asset Manager, wie eine BlackRock, wie viele Vermögensverwalter. Wir haben ja auch DWS-Chef Stefan Hobbs hier schon bei Asset Class gehabt, die nur bei liquiden Assets die große Stärke haben. Aber wenn wir von der Bewertung mal wegkommen, entscheidend für den Erfolg der Brookfield-Aktie wird sowieso das Wachstum dieser Distributable Earnings sein. Und Bruce Flatt hat dafür ja auch ein sehr klares Ziel formuliert, nämlich, dass die Distributable Earnings bis 2030 jedes Jahr im Durchschnitt um 20% gesteigert werden sollen. Und wenn das gelingt, dann hat die Aktie natürlich immenses Potenzial. Und das sagt niemand Geringeres als Star-Investor Bill Ackman, der tatsächlich eine erneute Verdopplung des Aktienkurses erwartet und Brookfield in den letzten Monaten tatsächlich zu einer der Top-3-Positionen in seinem konzentrierten Investmentportfolio ausgebaut hat. Und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also Bill Ackman ist jetzt kein Investor, dem man nachsagen kann, dass er ein sehr kleines Ego hat und dass er nicht von sich selber überzeugt wäre. Aber gerade er kauft eine signifikante Beteiligung an der Gesellschaft eines anderen großen Investoren. Das ist schon ein ziemliches Indiz dafür, dass hier etwas sehr Besonderes entsteht, was natürlich auch von vielen Megatrends profitiert.
Ja, und Brookfield, das ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit einer faszinierenden Geschichte. Es ist eben zwar komplex, aber doch hochinteressant. Von den Straßenbahnen Sao Paulos über die Bronfman-Ära bis hin zu Bruce Flatts globaler Vision. Und es ist eben auch ein Lehrstück in Sachen konträrem Denken, langfristigen Kapitalismus und operativer Exzellenz. Und die Stärken des Unternehmens sind klar. Ein bewährtes Management-Team unter einem der klügsten CEOs unserer Zeit, ein diversifiziertes Portfolio von Real Assets mit inflationsgeschützten Cashflows, eine führende Position in Megatrends wie erneuerbare Energien, Digitalisierung und Deglobalisierung und natürlich dem Zugang zu über einer Billion Dollar Kapital. Die Risiken auf der anderen Seite sind aber ebenso klar. Wir haben eine hohe Komplexität, die viele Investoren auch abschreckt. Bewertungsunsicherheiten bei den illiquiden Assets, die Zinsrisiken, steigende Zinsen drücken Immobilien- und Infrastrukturwerte. Und die regulatorischen Risiken in dutzenden Ländern und auch die ESG-Kontroversen. Und als dritten Punkt die Frage der Nachfolge. Bruce Flatt ist 60, er zeigt bisher keinerlei Ermüdungserscheinung, aber hat mit Connor Teskey bereits einen Nachfolger auserkoren, der momentan Präsident von BAM und CEO von Brookfield Renewable Power and Transition ist, der im am schnellsten wachsenden und strategischen wichtigsten Bereich des Unternehmens. Und Teskey, der ist Mitte 30 und hat viel vom jungen Bruce Flatt. Aber die Fußstapfen, die sind natürlich groß. Und dass so eine Übergabe schwierig ist und schwierig sein kann, das sieht man ja auch bei Warren Buffett.
Tja, also wer sich jetzt nicht mit einzelnen Themen wie erneuerbare Energien oder Infrastruktur beschäftigen möchte, wer nicht gezielt jetzt in einen speziellen Asset Manager investieren möchte, sondern einfach so einem breit diversifizierten Weltportfolio mal einen Schuss Real Assets im Rahmen so einer Core-Satellite-Strategie beimischen möchte, der sollte sich Brookfield definitiv anschauen, die Corporation, die Muttergesellschaft oder zumindest mal die Aktionärsbriefe, die erwähnten von Bruce Flatt lesen, denn aus denen lassen sich auch ganz allgemeine Ratschläge destillieren, die für den Vermögensaufbau ganz generell nützlich sind und deshalb ganz zum Schluss die Brookfield-DNA, die wichtigsten Weisheiten von Bruce Flatt in 5 Punkten, entsprechend den 5 Aktien.
Richtig. Und die erste heißt, investiere antizyklisch und kaufe auf Value-Basis, wo andere nicht sind. Brookfield hat sich ja seit Jahrzehnten als kontrarischer Value-Investor positioniert und das Unternehmen suchte systematisch nach Sektoren und Assets, die aus der Mode geraten sind, unter Kapitalknappheit leiden oder eben aber auch durch fundamentale Veränderungen verunsichern. Und die Philosophie dahinter, wenn alle anderen einen Sektor meiden, entstehen Preisdislocations zwischen wahrgenommenen und intrinsischem Wert und Brookfield kauft unterhalb der Wiederbeschaffungskosten und schafft damit einen inhärenten Sicherheitspuffer. Historische Beispiele umfassen den Einstieg in Immobilien während der Finanzkrise 2008, 2009 oder die Übernahme von General Growth Properties aus der Insolvenz. Und entscheidend ist, Brookfield zielt nicht auf spektakuläre, schnelle Renditen, sondern moderate Risiken mit soliden Renditen über eben lange Zeiträume. Eine Strategie, die sich über Jahrzehnte zu außergewöhnlichen Vermögen aufaddiert hat. Für Privatanlegende bedeutet das, Geduld haben und die Fähigkeit, gegen den Herdentrieb zu handeln, zahlen sich langfristig aus. Und Qualität zu fairen Preisen schlägt Modeerscheinung.
Ja, da sind wir wieder bei den antizyklischen Warren Buffett-Ratschlägen oder auch zum Beispiel bei Buy Dip, ja, was ja auch dann da irgendwie reinspielt. Ja, zweites Thema, was sich durch das Lebenswerk von Bruce Flatt zieht und ja auch nochmal ganz entscheidend durch Howard Marks beeinflusst wurde. Downside Protection geht vor Upside Potential. Ja, gibt's ein schönes Zitat von Bruce Flatt, der nämlich sagt, also Investment Committees focus almost entirely on Downside Protection because Upside takes care of itself. Ja, will heißen, wenn Brookfield sich Investments anschaut, sie gucken immer vor allem auf die Risikoseite, denn die Upside, die Rendite, die kommt von selbst, wenn es eben normal läuft. Deswegen Verlustbegrenzung, ein ganz, ganz wichtiges Thema, haben wir wieder eine Parallele zu Warren Buffett, ne? Der sagt, Rule number one, never lose money. Rule number two, never forget rule number one. Verlustbegrenzung ist auch, was man als Privatanleger natürlich sehr wichtig umsetzen muss. Das heißt nicht, dass man mit Stopkursen agiert, sondern kann auch einfach Asset Allocation bedeuten, Rebalancing bedeuten, die Möglichkeit, dann eben einen Plan zu haben, falls man eine Cash-Quote hat und damit arbeitet. Wir hatten bei den 26 für 26 mit Sophie dazu im Video auch einiges nochmal gesagt. Und Brookfield setzt das ja selber auch sehr intelligent um. Die meisten der Finanzierungen für diese vielfältigen Projekte sind, wie man so schön sagt, non-recourse. Das heißt, jedes Projekt steckt in einer eigenen Einheit und wird für sich genommen finanziert. Und wenn so ein Infrastrukturprojekt, was aus vielen Gründen immer mal passieren kann, gerade auch wegen regulatorischer Eingriffe, dann doch mal vor die Wand fährt, ja, dann hat diese eine untere Gesellschaft in der Holding-Kaskade das Problem. Aber die Finanzierung ist nur darauf bezogen. Es wird also nicht der Gesamtkonzern infiziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Einfluss von Marktzinsen, ja, dass man da entsprechend breite Fälligkeiten hat. Also dieser Fokus auf Verlustbegrenzung, was nicht heißt, wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen und vor Risiken Angst zu haben, sondern wirklich Risiken konkret zu managen. Ein ganz, ganz wichtiger Teil der Brookfield-DNA und auch eine ganz wichtige Lehre aus dem Schaffen von Bruce Flatt.
Ja, und mir kam da eben direkt das Zitat von Howard Marks wieder in den Kopf. Man kann nichts voraussagen, die Zukunft voraussagen, man kann sich aber vorbereiten und genau das gehört dazu. Ein weiteres Thema, was wir mitgebracht haben, denke in Jahrzehnten, nicht in Quartalen. Geduld ist Kapital. Und da hat Bruce Flatt zugesagt, the secret to long-term wealth is compound returns. Long-term wealth is created by investing in good businesses, running them well and building them over decades or more. Ja, Brookfield verfolgt typischerweise Halterdauern von 10 und mehr Jahren, gilt ja auch so ein bisschen als diese Grundregel, wenn man überhaupt am Aktienmarkt investieren möchte und ist in vielen Fällen bereit, qualitativ hochwertige Assets unbegrenzt dann auch zu halten, also ein wirklich starkes Commitment. Und diese Langfristorientierung, das ist kein Marketing-Gag, sondern eben operatives, wirklich Kernprinzip. Und das Geschäftsmodell zielt darauf ab, vernünftige Renditen über sehr lange Zeiträume zu erwirtschaften und eben zu compounden, ähnlich wie dem Berkshire Hathaway Modell, das Flatt wiederholt als Vorbild nennt. Und die Vorteile dieser Geduld: Das Management kann sich auf die fundamentale Geschäftsentwicklung wirklich auch fokussieren. Also wir haben nicht nur einen kurzen Zeitraum, sondern wir sagen, okay, wir geben dem Ganzen Zeit, sich zu entwickeln und vor allen Dingen auch sich nachhaltig zu entwickeln, ohne sich dabei auch von kurzfristigen Kursschwankungen dann ablenken zu lassen. Wir haben die Fähigkeit, dann antizyklisch zu agieren, wenn andere unter Verkaufsdruck stehen. Und volle Ausschöpfung von Wertsteigerungspotenzialen durch operative Verbesserungen. Und zu guter Letzt die Vermeidung übermäßiger Transaktionskosten durch ständiges Trading. Auch hier, was für uns im Kleinen gilt, hin und her macht Taschen leer. Auch dort, man fokussiert sich und eben nicht nur sozusagen durch viele kleine, sondern dass man eben sagt, wir fassen das Ganze im Großen an. Und Brookfields historische Rendite von durchschnittlich 19% per annum über 3 Jahrzehnte wurde nicht durch spektakuläre Einzeljahre, sondern durch konsistente, moderate Renditen erreicht. Und für Privatanlegende wiederum heißt es, der konstante Verzicht auf die vermeintlich bessere Gelegenheit zugunsten des langfristigen Handels qualitativ hochwertiger Investments ist oft eben die überlegendere Strategie.
Ja, und dann haben wir als vierten Punkt halt eben diese säkularen Megatrends. Man könnte mit Blick auf das Brookfield-Portfolio sagen, das sind sozusagen die 3D, nämlich Digitalisierung, Dekarbonisierung und Deglobalisierung, also alles, was mit Nearshoring, Lieferkettenresilienz, Energiesicherheit zusammenhängt. All das erfordert massive Infrastrukturinvestitionen. Da profiliert sich Brookfield eben auch als Partner von Staaten, Partner von Staatsfonds, eben nicht nur, um das Geld unterzubringen, sondern diese Infrastruktur dann auch intelligent zu managen und zu skalieren. Und ist natürlich für Privatanleger auch durchaus nochmal der Hinweis, genau auf diese säkularen Trends zu schauen. Denn sie sind unabhängig von Konjunkturzyklen, haben eine vorhersehbare Nachfrage, die steigen wird. Das heißt nicht, dass Börsenpreise für Investments in diese Megatrends nicht schwanken. Jawohl, das können sie. Aber wir wollen ja nicht nur auf das Hin und Her an der Börse schauen, sondern vor allem auf die realwirtschaftliche Substanz dieser Geschäftsmodelle. Und die wird durch säkulare Trends im Laufe der Zeit immer stärker. Und das ist ja auch das, was man von Bruce Flatt mitnehmen kann, Preis und Wert hier mal ein bisschen voneinander zu trennen und zu deabstrahieren.
Und dann zu guter Letzt Punkt 5, Alignment durch Eigentum. Das Management muss signifikant investiert sein und das lebt Brookfield wirklich radikal, denn das Führungsteam, das besitzt kollektiv etwa 20% der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Bruce Flatt mit einem 1%-Anteil und sein Team, die werden dabei eben ermutigt, den Großteil ihrer finanziellen Ressourcen in Brookfield zu investieren. Und diese Struktur, das schafft auch eine Interessengleichheit. Jede Entscheidung, die das Unternehmen dann trifft, betrifft auch das persönliche Vermögen des Managements massiv. Und das fördert auch bei den Menschen das langfristige Denken, verhindert übermäßige Risikobereitschaft und motiviert dann zur Kapitalallokation im besten Interesse aller Aktionäre. Und ergänzt wird das Ganze durch eine Unternehmenskultur der systematischen Fehleranalyse. Und Brookfield, die führen nämlich Postmortems bei fehlgeschlagenen Investments durch, um zu verstehen, ob die Probleme in Execution, Timing oder in der Investmentthese lagen. Auch das wichtig für private Investments zu schauen, was ist da eigentlich passiert, warum habe ich investiert, kann man daraus lernen. Dennoch, die Kultur fördert kleine Fehler zum Lernen, vermeidet aber durch inkrementelle, disziplinierte Entscheidungsfindung große Katastrophen. Ja, also für Privatanleger heißt es auch hier wieder, nur in Unternehmen investieren, deren Management signifikant eigenes Kapital investiert hat. Skin in the Game ist hier bei diesem Modell unverzichtbar.
Ja, weshalb wir ja bei Asset Class auch immer die Frage stellen, ob unsere Gäste denn dort investiert sind, worüber sie sprechen. Und dazu kann ich bei Brookfield sagen, ja, bin ich schon einige Jahre bei der Muttergesellschaft und seit einem guten Jahr auch wieder bei der Brookfield Renewable Energy Corporation. So, Und das war's jetzt für heute tatsächlich. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich. Und ob auch du Co-Investor von Bruce Flatt bist oder dich die Komplexität des Unternehmens eher abschreckt, welche Fragen zu Brookfield offen geblieben sind und worüber wir hier ganz generell mal wieder reden sollten, das kannst du mir natürlich gerne schreiben an podcast@scalable.capital oder schreib uns in den sozialen Netzwerken @scalable.capital oder @cwröhl ganz direkt. Für heute vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und tschüss aus Berlin.